Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forward Thinkers. Mein Name ist Daniel Fürk und mein heutiger Gast ist Johannes Müller. Er ist Head of Sustainability and Communications bei Airbus Defence and Space und beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie Europa seine Sicherheit und Resilienz stärken kann. Wir sprechen über die Herausforderungen der hybriden Kriegsführung, die Rolle der Verteidigungsindustrie und die Bedeutung von Prävention und Innovation in Krisenzeiten. Dabei geht es auch darum, warum das Verständnis von Verteidigung in der Gesellschaft so wenig ausgeprägt ist und wie das geändert werden kann. Ich wollte von ihm wissen, wie Europa technologische Abhängigkeiten vermeiden kann, welche Rolle junge Menschen in diesem Diskurs spielen und warum ein offener Dialog über Sicherheit genau jetzt so wichtig ist. Wenn dir diese Episode von Forward Thinkers gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf dem 48 Forward YouTube-Kanal.
In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Lieber Johannes, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier mal wieder treffen können, um über Verteidigung zu sprechen, um über Krieg und Frieden zu sprechen, um über die aktuelle Lage zu sprechen, über die Jugend zu sprechen und was uns sonst noch alles einfällt. Herzlich willkommen.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ihr habt eine ganz spannende Studie gemacht, über die wir gleich noch ein bisschen detaillierter sprechen werden. Und ich in der Vorbereitung auch so ein paar Zahlen angeschaut und überlegt und was das alles so zu bedeuten hat und fand es irgendwie fast schon schockierend, als ich auf diese Zahl gestoßen bin, dass 90% der Europäer kein Rüstungsunternehmen nennen können. Das ist ja eigentlich erschreckend, oder? Also gerade jetzt in diesen Zeiten müsste man noch meinen, wir haben die ganze Zeit irgendwie mit irgendwas zu tun in dem Kontext und irgendwie beschäftigt sich doch keiner so richtig damit.
Ja, das ist richtig. Und es war letztendlich auch der Grund, warum wir diese Studie gemacht haben mit 3600 Leuten zwischen 19 und 35, also jetzt nicht komplett alle Europäer, aber durchaus repräsentativ in Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien, weil wir letztes Jahr schon gemerkt haben, dass irgendwie, insbesondere in Deutschland, die Leute viel über Verteidigung, den Krieg in der Ukraine und dergleichen reden. Aber wenn man da mal ein bisschen nachbohrt, kommt da schon erschreckend wenig Substanz. Ich meine, das ist jetzt erstmal per se nichts Neues, auch wenn wir alle Fußballtrainer sind und Virologen seit neuestem, jetzt sind wir auch alle sicherheitspolitische Experten. Und das meine ich jetzt so ein bisschen ironisch natürlich. Und diese Hypothese, die wollten wir dann stützen, weil wir bei Airbus der Meinung sind, das gehört in den öffentlichen Diskurs. Und eine vernünftige Debatte braucht erstmal ein Verständnis darüber, auf welchem Level bewegst du dich semantisch, aber auch vom Know-how. Deswegen haben wir die Studie gemacht dieses Jahr. Und wie du gerade sagst, es ist in Taiwan sogar noch drastisch weniger. Leute wissen irgendein Unternehmen aus der Verteidigungsindustrie, neben ganz anderen vielen Dingen, die vielleicht sogar noch wichtiger sind in dem Kontext.
Wie steht's denn eigentlich um die Angst in der Bevölkerung? Also wir kommen ja irgendwie aus so einer rosaroten Bubble heraus, gerade in Deutschland, wo man ganz viele Jahre gesagt hat, naja, hier ist ja alles super friedlich in Europa. Das Bündnis des Friedens, alles wird super und die Zukunft ist ganz toll. Und dann kam der Krieg in der Ukraine und wir haben auf einmal gemerkt, oh, das ist ja doch ganz schön nah dran und wir müssen jetzt doch irgendwie aktiv werden und wir müssen doch mal über Rüstung und Verteidigung nachdenken. Wie viel Angst spielt denn da eigentlich vor der Gefahr? Wie viel Angst in der Gesellschaft spielt da inzwischen eine Rolle in der ganzen Debatte?
Eine große. Und das ist auch ein bisschen die Challenge dabei. Zum einen ist die Angst sehr stark ausgeprägt. Also in unserer Studie waren es grob 50% der Leute haben gesagt, sie gehen davon aus oder sie haben Angst vor einem relativ zeitnahen Krieg in Europa gegen Russland. Die Shell-Jugendstudie, das sind die Zahlen sogar noch drastischer. Ich glaube, das geht bis zu 80% hoch, haben Angst, dass wir irgendwann mal demnächst in einen Krieg mit Russland verwickelt werden. Das ist die eine Seite. Gleichwohl ist es weniger als ein Drittel aller Befragten, die bereit wären, sich einzubringen in der Landesverteidigung. Und das haben wir dann auch nochmal qualitativ psychologischen Studien oder psychologischen Interviews versucht besser zu verstehen und sagt, nee, das Land ist es mir nicht wert. Und das ist schon eine Schere, die mich persönlich schon sehr betroffen macht. Ich meine, du weißt, ich bin ja relativ viel in Gegenden, wo wirklich aktives Kriegsgeschehen ist. Und da ist da eine durchaus andere Haltung zu erkennen. Fairerweise, ich glaube, noch ist es so, dass die meisten Menschen zwar diese Angst haben, aber dass die noch sehr abstrakt gefühlt wird, wenn es, was wir alle hoffen, dass es nicht stattfindet. Aber wenn es wirklich zum Ernstfall käme, dann glaube ich, wäre das nochmal eine andere Gemengelage. Nichtsdestotrotz ist es halt wichtig, dass wir uns mit dem Thema ein bisschen dezidierter und auch substanzieller beschäftigen, als das vielleicht in den letzten 30 Jahren der Friedensdividende der Fall war.
Wenn wir uns damit ein bisschen intensiver beschäftigen, dann wird eigentlich auch relativ schnell klar, zumindest aus meiner Sicht, dass ein Kriegsgeschehen in der Mitte Europas, sagen wir jetzt mal so, also in europäischen Staaten, in NATO-Mitgliedern innerhalb Europas, wahrscheinlich nicht so aussehen würde, wie wir es vielleicht aktuell aus der Ukraine kennen oder aus anderen Kriegsgebieten kennen, sondern dass wir wahrscheinlich erstmal einen sehr viel stärkeren hybriden Krieg mit Cyberattacken, Angriffen auf Infrastruktur, was ja hier und da vielleicht auch heute schon passiert, das erstmal sehr viel intensiver sehen würden, oder? Also das Bild eines russischen Panzers auf deutschem Gebiet, das ist, glaube ich, schon noch recht fern, aber die Gefahr durch digitale Kriegsführung, sage ich jetzt mal ganz allgemein, und Manipulation und Sabotage ist doch an der Stelle dann viel näher.
Es ist nicht nur die Gefahr und der Konjunktiv, der verbietet sich schon fast. Also wir erleben einen massiven Anstieg der Cyberattacken auf Infrastruktur, gleichermaßen massive Wellen der Miss- und Desinformation, auch in Deutschland, auch bei den etablierten Sendern. Fake News findet überall statt, wird durch Social Media und entsprechende Infrastruktur der Russen, aber auch der Chinesen und der Iraner durchaus gefördert. Das ist also eine Sache, die schon längst stattfindet. Und das Bild des russischen Panzers auf deutschem Boden, das haben wir alle schon mal gesehen, wollen wir nicht wieder haben so, auch wenn es damals was Gutes hatte, nämlich die Beendigung des Zweiten Weltkriegs. Die Gefahr ist aber auch da. Also das dürfen wir uns auch nicht vormachen, dass das nicht so ist, also dass die konventionelle Kriegsführung dann keine Rolle mehr spielen wird. Experten der NATO gehen davon aus, dass wir wahrscheinlich bis in den nächsten 5 Jahren vielleicht schon mal ein bisschen mehr Verprobung seitens der russischen Aggression erleben werden. Das kann bis dazu führen, dass halt mal getestet wird, ob Artikel 5 der NATO, also die Beistandspflicht, angetestet wird, indem ein Land angegriffen wird, klein, mittel oder groß, und einfach mal so zu testen, was da dann so passiert als Reaktion oder eben auch nicht. Und die Rüstungsproduktion in Russland, die ist, wenn man das jetzt mal mit Europa vergleicht, um ein Vielfaches effizienter und effektiver. Also die sind voll in dieser sogenannten War Economy. Während wir noch in Brüssel und in anderen Hauptstädten in Europa darüber streiten, welche Vergaberichtlinien anzuwenden seien. Also wir kommen da nicht wirklich aus dem Quark, wenn ich das mal so salopp sagen darf.
Wenn wir da auch nochmal über die Jugend sprechen, weil du gerade die NATO ansprichst, wie steht's denn eigentlich um das Wissen der jüngeren Menschen, um Verteidigungsbündnisse, deren Rolle, deren Funktion und warum die am Ende Sinn machen können?
Ich bin ja immer vorsichtig, das jetzt zu pauschalisieren, aber der Studienkontext, der gibt schon zu bedenken, dass die Menschen und insbesondere die jungen Menschen, jünger, naja, also 19 bis 35, so jung sind die gar nicht mehr. Und das sind die Leute, die quasi morgen an der Macht stehen, entweder im politischen oder industriellen Kontext. Also insofern, das sind schon Leute, die Ahnung haben sollten. Da fängt schon mit dem Begriff der Verteidigung an. Was ist das eigentlich? Und da gibt es durchaus verschiedene Konnotationen. Für den einen ist es Food Security, also die Sicherstellung von der Versorgung mit Lebensmitteln, bis hin zum Schutz von der Infrastruktur, also Energiewerke und dergleichen. Freie Wahlen, Rule of Law, also das alles Mögliche drin. Aber es gibt kein wirklich holistisches Bild und Verständnis darüber, was Verteidigung eigentlich noch ist. Und das, bevor wir das vielleicht ein bisschen versuchen zu sezieren, diesen Begriff der Verteidigung, da können die nichts für. Wir haben nicht drüber gesprochen. Wir, sage ich, Politik und Industrie haben einen recht moderaten, um nicht zu sagen, insuffizienten Job gemacht, diese Debatte auch vernünftig zu substantiieren mit Wissen und Know-how. Warum? Ich glaube, da gibt es auch immer wieder gute Gründe, die man als Entschuldigung heranführen könnten. Beispielsweise, das war halt einfach kein salonfähiges Thema vor dem Krieg in der Ukraine. Leider Gottes brauchte es einen Krieg in der unmittelbaren Nachbarschaft, dass wir uns überhaupt mal mit dem Thema beschäftigt haben. Aber das soll keine Entschuldigung sein im Sinne von, wir können ja nichts machen. Nein, wir müssen da jetzt rangehen und wir müssen mit diesen Menschen drüber reden, was ist Verteidigung, was ist die Rolle und was sind auch vielleicht die anderen Aspekte, die es dabei zu beachten gilt.
Gibt es da eigentlich regionale Unterschiede innerhalb Europas? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass jetzt ein Land, das sich eine Grenze zu Russland teilt, Stichwort Finnland oder auch andere Staaten im Osten, ein anderes Verhältnis zu Krieg und Verteidigung haben als vielleicht die Menschen in Portugal oder Spanien.
Absolut richtig. Also man spricht da vom kulturstrategischen Kontext und der ist meistens historisch geprägt. Wir gucken in Deutschland schon primär in Richtung Osten und Russland derzeit, das ist schon richtig. In Spanien sieht das ein bisschen anders aus. Die haben auch einen schweren Konflikt oder zumindest eine angespannte Situation mit Marokko, Nordafrika. Für die ist die Ukraine sehr abstrakt. Ich sage jetzt nicht, dass die das ignorant verneinen, dass das stattfindet und die leiden mit den Menschen. Also das Empathielevel ist europaweit relativ ähnlich und sehr hoch, Gott sei Dank. Aber natürlich ist der Fokus was anderes. Das kann man schon sagen.
Wenn ihr jetzt bei euch ins Unternehmen reinschaut, als Rüstungsunternehmen, das ja irgendwo auch die Zukunft gestalten will, auch eine zumindest mal mindestens europäische Rolle spielen möchte bei dem Thema Verteidigung und Rüstung, dann ist das ja eigentlich alles, was wir jetzt bisher besprochen haben, ein riesiges Alarmsignal, weil diejenigen, die vielleicht in Zukunft in politische Rollen kommen, in wirtschaftlich relevante Rollen kommen, aber auch die Gesellschaft und vielleicht sogar junge Talente, die sich heute entscheiden, was sie denn studieren möchten und in welche Branche sie sich entwickeln wollen, das sind ja eigentlich alles, jeder einzelne dieser Aspekte mit dem fehlenden Wissen, mit der fehlenden Aufklärung zum Thema Verteidigung, nicht besonders rosige Aussichten für die Zukunft auch von Rüstungsunternehmen.
Das ist absolut richtig. Oder zumindest für mich. Ich verantworte ja Kommunikation. Das heißt also, mein Gehalt besteht zu 50% für Paranoia. Also ich sehe schon durchaus die dunklen Wolken. Das hat was mit Arbeitgeberattraktivität zu tun. Über die kann man ja vortrefflich diskutieren. Wenn dich aber niemand kennt, dann hast du schon das erste Problem. Also das gilt es erstmal zu überwinden. Es geht aber auch darüber hinaus, machen wir mal ein Beispiel, wenn jetzt größere Militärinvestitionen stattfinden aus Deutschland heraus. Stichwort Zeitenwende, 100 Millionen. Ich habe jetzt die konkrete Zahl nicht ganz im Kopf, aber grob 80% der angeschaffenen Plattformen, also ob das jetzt Flugzeuge, was auch immer ist, wird im Ausland, im europäischen Ausland, also im außereuropäischen Ausland getätigt, sprich vorwiegend in den USA. Also da gibt es die F-35, den Chinook und dergleichen werden Rüstungsgüter gekauft. Da braucht man sich nicht wundern, in Deutschland, aber auch in Europa und in der Industrie, dass es da keinen öffentlichen Aufschrei der Entrüstung gibt, weil wir haben ja Dinge. Wir haben ja den Eurofighter, ein wahnsinnig gutes Flugzeug. Wir haben eigene Panzer, wir haben eigene Fregatten, wir haben eigene Transportflugzeuge, die A400M, wir haben eigene Hubschrauber. Also es gäbe schon auch was auf europäischer Seite, aber die öffentliche Entrüstung findet insofern nicht statt, weil niemand weiß, was Europa kann. Und da gilt es jetzt in allererster Linie mal anzusetzen. Also in kurz formuliert, den Platz an dem Tisch, wo diese öffentliche Debatte geführt wird, den müssen wir als Airbus uns erstmal verdienen. Das heißt, wir müssen den Leuten erzählen, guck mal, wir sind auch da. Und das ist das, was wir tun. Das ist unser Beitrag. Und dann wird langsam aber sicher ein Schuh draus, weil wenn man jetzt nochmal zurückgeht auf den Begriff von Verteidigung und Rüstung oder Verteidigungsindustrie und Politik, dann ist es ja nicht nur der Erwerb von einem Panzer oder einem Flugzeug oder dergleichen. Man muss schon verstehen, dass Verteidigung ein substanzieller Baustein für Sicherheit und damit auch für die Resilienz und Souveränität eines Staates ist. Heißt, wenn Europa nicht in der Lage ist, eine eigene, solide und wirklich auch substanzielle Verteidigungsindustrie zu hegen und zu pflegen, dann werden wir auf Gedeih und Verderbe abhängig sein vom Willen politischer Führer im Ausland, zum Beispiel in China oder und in den USA. Das wollen wir, glaube ich, nicht.
Könnte es vielleicht auch sein, wenn wir auf diese Zielgruppe der jüngeren Menschen, also ich sage jetzt mal alle so unter 40 schauen, dass wir da auch wirklich viel versäumt haben, sowohl politisch als auch auf Seiten der Rüstungsunternehmen, weil die Kommunikationskanäle, die für diese Themen genutzt worden sind in der Vergangenheit, halt vornehmlich die klassischen waren, also Talkshows im linearen Fernsehen, wir haben politische Debatten geführt auf irgendwelchen Bühnen und Konferenzen und sonstigen Dingen. Aber wir haben die Kanäle, die von einer breiten Bevölkerung, von Menschen, die nicht in dieser Bubble leben und sich täglich mit dem Thema Verteidigung ohnehin beschäftigen oder auch generell mit Politik beschäftigen, die Kanäle haben wir so gut wie gar nicht bespielt. Also Stichwort TikTok und andere soziale Medien, was ja gerade auch im anstehenden Bundestagswahlkampf ganz vielen, ich nenne sie mal etablierten Parteien, auf die Füße fällt, weil sie da noch nicht so viel gemacht haben im Vergleich zu anderen. Aber das trifft ja auch Verteidigungsthemen im Endeffekt auch zu.
Absolut, also exzellent. Ich könnte es nicht besser formulieren. Ist genauso, wie du es beschreibst. Man darf dazu sagen, das war nicht gewünscht, diese Diskussion, weil es war einfach ein Thema, das offiziell und öffentlich nicht wirklich stattzufinden hat. Und das lag mit nicht nur an der Verteidigungsindustrie oder den verteidigungspolitischen Sprechern, sondern auch daran, dass die, also jetzt mal für Deutschland sprechend, der öffentliche Bedarf an dieser Diskussion war nicht da. Also da gab es andere Themen, die wichtiger und nachvollziehbar wichtiger waren oder erschienen zumindest. Man darf nur nicht vergessen, all die sozialen Errungenschaften, die wir jetzt auch vielleicht in den letzten Dekaden gegenüber den USA und anderen Ländern genießen konnten, das hatte auch als Grund, dass wir halt viele, viele Investitionen nicht in die Verteidigungsindustrie gesteckt haben, weil man erachtete das nicht als notwendig. Es hatte auch immer so diesen Geschmack von Closed-Shop-Kommunikation, also die verteidigungspolitischen Repräsentanten trafen die Politiker hinter dicken Eichentüren und dann würden da irgendwelche Sachen gemacht. Das hat natürlich auch irgendwie was so Intransparentes gehabt, also for many good reasons. Aber richtig, wenn wir sagen, und wie ich gerade als Ziel das so ausgegeben habe, wir müssen einfach mal überhaupt in die Köpfe von Leuten, damit wir überhaupt mal die Chance haben, einer Diskussion oder einer Debatte mit der Öffentlichkeit. Und by the way, die wird nicht unbedingt notwendigerweise nur total freudvoll und ermunternd sein. Also wir werden uns da schon auch einiges anhören dürfen. Und ich freue mich auch drauf, weil dann findet ja wirklich Diskurs statt. Aber dann müssen wir eben auch diese Kanäle nutzen, die die Zielgruppe hat und nicht die wir für total modern empfinden. Also niemand braucht jetzt noch einen LinkedIn-Post von uns in der Zielgruppe. Ja? Also wenn das irgendwie Sinn macht und wahrscheinlich auch keine Pressemeldung. Wir müssen in TikTok rein, wir müssen in Instagram rein und da sind wir auch gerade drin. Also wir machen da jetzt schon so Campaigning. Obgleich ich sagen muss, ich halte das extrem vorsichtig, also zu laut zu poltern, würde ich es nicht tun. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht, aber zumindest mal das Angebot machen. Guck mal, hier ist eine Firma, die steht für Innovation, die steht für europäische Sicherheit. Trete doch in den Diskurs mit uns.
Welchen Effekt hatte es denn da aus deiner Sicht, dass die Menschen auf TikTok vor allem im Zuge des Krieges in der Ukraine auf einmal gefühlt mitten auf dem Schlachtfeld standen, ohne eben überhaupt teilweise Vorkenntnis zu haben? Also ich kann mich noch erinnern, gerade in den ersten Wochen des Ukraine-Kriegs oder der Eskalation des Ukraine-Kriegs, um es ganz korrekt zu sagen, haben wir ja fast, also mein Feed war auf TikTok komplett voll von Bildern von der Front, teilweise auch russische Propaganda mit reingemischt und so weiter. Aber da waren ja ganz viele Leute, die mit diesen Themen davor eigentlich überhaupt nichts zu tun hatten und standen auf einmal da und waren zumindest in ihrer digitalen Wahrnehmung auf einmal mitten im Krieg.
Ja, ehrlicherweise, ich habe kein abschließendes Urteil darüber. Zum einen ist es sicherlich erstmal, was der Transparenz dient, erstmal eine gute Sache. Ich als Kriegsfotograf weiß, glaube ich, wovon ich spreche. Die Bilder waren teilweise sehr verstörend, wo man dann schon auch sagen kann, muss das jetzt jede Altersgruppe auch gesehen haben? Und ich denke dabei dann jetzt nicht zwischen 19 und 35, da denke ich dann eher an 10-, 12-jährige Kinder, die dann einem Stimulus ausgesetzt werden, der entweder hochtraumatisierend wirken kann oder vielleicht zu einem gewissen Abstumpfungseffekt beiträgt. Beides nicht notwendigerweise pädagogisch sinnvolle Dinge. Und das andere ist, die Faktenlage war nie so wirklich klar. Das ist eine Sache, die wir jetzt gerade in Syrien auch wieder sehen. Also ich meine, der die Bilder sendet, der besitzt das Narrativ. Und das kann natürlich auch schiefgehen. Und da gibt es halt einfach Leute und Kräfte und Strömungen, ob das von politischen Parteien in Deutschland bis hin zu ausländischen Saboteuren, die diese Tools deutlich, deutlich professioneller und besser zu nutzen wissen als jetzt hier etablierte Instanzen wie Schulen oder auch politische Parteien. Also einerseits, andererseits. Ich glaube, die Gefahr von Social Media und insbesondere von Kanälen, die über nativen Content leben und nicht über Influencer, die man so ein bisschen zuordnen kann. Also das ist ja der große Unterschied zwischen Instagram und TikTok. Da gibt es schon auch eine Gefahr, definitiv.
Macht es denn in dem Kontext dann nicht auch Sinn, sich mal mit anderen Playern in der Rüstungsindustrie zusammenzuschließen und zu sagen, hier, wir haben ein gemeinsames Interesse, auch vielleicht um aus diesem Vorwurf einer Kriegspropaganda oder Rüstungspropaganda herauszukommen und zu sagen, wir machen vielleicht gemeinsame Sache unter einer neutralen Flagge und holen vielleicht noch die Wissenschaft mit an Bord, holen vielleicht auch die Politik an der einen oder anderen Stelle mit an Bord, um dem Gesamtproblem zu begegnen und zu sagen, wir müssen generell mehr über die Themen Verteidigung und die Folgen sprechen und dafür mehr Aufklärung zu sorgen.
Macht allen Sinn der Welt. Also ich denke, dass das trotz unserer Größe Airbus A nicht groß genug ist und B eigentlich auch gar nicht das Recht hat oder sogar haben sollte, diese Konversation zu ownen, wie man so neudeutsch sagt. Ich glaube, das muss ein flächendeckender Ansatz sein, den ich persönlich auch niemals nur mit Rüstungsunternehmen führen würde, sondern da möchte ich gerne auch politische Parteien, die Jugendorganisationen der Parteien, ich möchte Thinktanks und andere Institutionen wie die Deutsche Gesellschaft für Außenpolitik oder andere noch dabei haben am Tisch, Stakeholder aus NGOs, ich möchte da auch kritische Stimmen am Tisch haben und ich glaube, soweit gelingt uns das okay. Wir testen da mal vorsichtig an, wie die Bereitschaft und die Offenheit der Öffentlichkeit da ist. Und bis dato den Vorwurf von Kriegstreiberei habe ich tatsächlich noch kein einziges Mal gehört, weil wir, glaube ich, auch sehr, sehr vorsichtig und empathisch und sensibel damit umgehen. Man kann sicherlich auch die eigene Bekanntheit nach oben treiben, indem man jetzt als Rüstungsunternehmen beispielsweise einen Fußballclub sponsort. Das sehen wir aber, wozu das teilweise auch führt. Und das ist vielleicht auch ein bisschen arg drauf im ersten Moment. Also da würde ich persönlich, und Gott sei Dank habe ich da noch das Sagen, deutlich empathischer und sensitiver vorgehen. Also und das auf breite Beine stellen. Und so werden wir das auch mit dem Deutschen Verband der Luft- und Raumfahrtindustrie mal angehen, vielleicht auch mit anderen Verbänden. Und wir sind recht viel in Gesprächen auch mit Organisationen, Universitäten, den Jugendoffizieren der Bundeswehr oder ähnlichen Institutionen oder Organisationen im Ausland. Es ist viel Klinkenputzen. Es ist auch nicht immer von Sekunde eins diese Offenheit da, weil das sind wir nicht gewohnt, über dieses Thema öffentlich zu sprechen. Aber je mehr man dann in den Diskurs kommt mit diesen Leuten, desto mehr Lust haben die auch. Und so kam es ja auch, dass wir mit der spanischen Universität in Madrid, also Instituto Empresa, diese Studie überhaupt gemacht haben. Die hatten sich vor 5 Jahren auch noch nicht träumen lassen, dass sie auf einmal irgendwo im Verteidigungssektor eine Studie fahren.
Ich habe hier an der Stelle vor ein paar Wochen mit Tom Middendorp gesprochen, dem Chairman des International Military Council on Climate and Security. Und wir haben viel darüber gesprochen, wie kann man denn vielleicht auch proaktiv in potenzielle oder schon bestehende Krisengebiete reingehen, um mit Hilfsmaßnahmen bestimmte Konfliktherde vielleicht in den Griff zu bekommen, gerade wenn wir das Ganze im Hinblick auf sich verschärfende Klimaaspekt anschauen. Also wenn man sagt, wir können vielleicht mit Technologie, auch mit militärischer Technologie oder adaptierter militärischer Technologie bestimmte Herausforderungen lösen, ob das jetzt Naturkatastrophen sind, ob das am Ende vielleicht eine bessere Wasserversorgung ist an bestimmten Orten, wo vielleicht Konflikte dazu zu eskalieren drohen oder auch Machtverhältnisse zwischen Ländern auf Basis von Ressourcen ausgespielt werden oder potenziell ausgespielt werden, wo man vielleicht helfen kann. Jetzt macht ihr bei Airbus ja auch schon durchaus erste Schritte in diese Richtung. Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen?
Ich wollte gerade sagen, da stößt bei mir natürlich offene Türen ein. Absolut richtig. Der beste Ansatz im Konfliktmanagement ist, ihn überhaupt nicht erst stattfinden zu lassen, also von Prävention zu reden. Wir, und das ist mein zweiter Bereich der Nachhaltigkeit, versuchen, wie du sagst, Militärtechnologie dazu zu nutzen, die in einem anderen Kontext zu skalieren. Zwar als Businessmodell, weil klar, die müssen profitabel sein, sonst können wir sie nicht weiterentwickeln. Aber das setzt genau an diesem Prevent-Mechanismus ein. Und das ist sozial zu sehen, wie auch ökologisch. Zwei Beispiele. Wir haben Satellitendaten, wir haben Infrarotkameras im All, die ursprünglich für militärische Anwendungen konstruiert wurden, die wir jetzt mit einem anderen Algorithmus verpacken können. Und auf einmal sind wir da in der Lage, aus dem geostationären Orbit, Waldbrände ab einer Größe von 10 mal 10 Meter zu erkennen. Und rein theoretisch bräuchten wir eine Konstellation und könnten das dann in Realtime machen, also 24/7 überall auf der Erde. Das ist natürlich gut für die Feuerlöschkräfte, wenn die halt sehr schnell wissen, wo der Waldbrand ist, und dann kannst du halt sehr schnell aktiv werden und dann die Suppression, so heißt das, recht früh anfangen, bevor es zur Eskalation kommt. Sollte es dennoch zur Eskalation kommen, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, Waldbrände werden ein riesengroßes Thema, und das hat auch soziale Implikationen für Gemeinden, Städte, aber auch für Biodiversität, das ist ein Riesenthema. Dann können wir Militärflugzeuge beispielsweise dazu nutzen, die umzurüsten zum Feuerlöschflugzeug oder unsere Helikopter. Und das ist also Waldbrandbekämpfung aus der Luft, kennt man vom Helikopter und von den Canadairs, also diesen gelben Birds, die da so fliegen. Wir können jetzt eine A400 umrüsten und die hat dann halt nicht 7 Tonnen Wasser drin, sondern 25 Tonnen Wasser. Das ist natürlich ein Gamechanger. Bis dahin, dass man dann halt zukünftig auch Drohnen dazu nutzen wird, schnell und effektiv wieder aufzuforsten. Also das ist also dieser Dreiklang von Prevent, Protect, Restore, oder zu Deutsch vermeiden, schützen und wiederherstellen. Das ist auch sozial zu sehen. Du hast es ja vorhin gesagt, die zugrunde liegende Taktik der hybriden Kriegsführung ist dieser Tage digitale Missinformation. Auch hier haben wir mittlerweile über unseren Bereich Connected Intelligence genügend Tools, um solche Kampagnen dann auch frühzeitig zu detektieren und dann idealerweise dem zu entgegnen. Aber auch, und jetzt lass uns mal über die Ukraine vielleicht reden, der Krieg wird so oder so irgendwann mal, vermutlich nicht in allzu ferner Zukunft, so hoffen wir, zum Ende kommen. Das heißt aber nicht, dass das Land dann okay ist. Also die Infrastruktur ist desaströs zerstört. Hier brauchst du Satellitendaten allein, um das Damage Assessment zu machen, bis hin dazu, dass wir an Lösungen arbeiten, wie man aus dem All mit hoher Wahrscheinlichkeit Minengebiete detektieren kann. Das momentan eine wahnsinnig manuelle Übung ist, also mit Hunden, die top sind, aber so richtig skalierbar ist das nicht. Und es geht auch nicht besonders schnell. Und das Problem bei Minengebieten ist, je länger du wartest, gerade in diesen Gegenden, in diesen klimatischen Bedingungen auch, du hast sehr viel Erosion. Das heißt, nach 2-3 Jahren weißt du nicht mehr, wo die Minen sind, notwendigerweise, weil nicht jeder dokumentiert, wo die mal waren. Und selbst wenn, dann verschiebt sich die Erde über die Regen, über die Schneeschmelze. So sterben ja heute noch im ehemaligen Jugoslawien, sterben Leute an Minen, die da halt vor zig Jahren verbuddelt wurden. Und jetzt ganz woanders wieder auftauchen. Also insofern ja, absolut richtig. Hier kann man rangehen und das tun wir auch. Es ist nicht ganz einfach, weil die Zahlungsbereitschaft und die Budgets, die dafür notwendig sind, die gibt es zwar und die Notwendigkeit wird auch gesehen, aber die gibt es nicht an einem Ort. Und dieses Thema Resilienzschaffung, das ist jetzt nicht zentral budgetiert irgendwo. Und klar, am Ende des Tages muss man gucken, dass das profitabel ist. Aber viel wichtiger ist der Ansatz, dass wir jetzt eigentlich schon antizipieren, was es bedeutet, wenn in der Ukraine der Krieg zum Erliegen kommt, dann müssen wir sofort wieder in die Vermeidung von Missinformation gehen. Das wird nicht unbedingt notwendigerweise automatisch ein superdemokratischer Staat von Sekunde 1. Wie können wir der Bevölkerung helfen bei dem Thema Minen, bei dem Thema zerstörte Infrastrukturen? Da gibt es Dinge, die wir beitragen können, aber da gibt es auch viele Dinge, die andere beitragen können. Also insofern absolut richtig.
Wir stehen hier kurz vor dem Start in ein neues Jahr, das ja schon in den ersten Wochen des neuen Jahres ganz schön viel Turbulenzen mit sich bringt. Die Amtseinführung von Donald Trump, die Neuwahl in Deutschland für den Bundestag und viele andere Faktoren, die gerade auch innerhalb Europas zu, ja, sagen wir mal, eher wackeligen Strukturen führen, die zumindest jetzt nicht unbedingt dafür stehen, dass alles super vorhersehbar ist, was da irgendwie auf uns zukommt. Gibt es denn trotzdem Punkte, wo du sagst, du schaust irgendwie optimistisch in dieses neue Jahr hinein, wo du sagst, das gibt dir irgendwie am Ende doch irgendwo Hoffnung, dass die Situation sich tendenziell verbessert?
Ja, durchaus. Und ich meine, wenn ich jetzt keine Hoffnung mehr hätte, dann würde ich, glaube ich, den Job auch nicht machen können. Aber ich denke, es ist auch eine gewisse Grundgefahr da, dass es erstmal nochmal deutlich schlimmer wird, bevor es wieder besser wird. Wir haben eine Melange an Themen und du hast gerade zwei. Wir haben eine dysfunktionale Bundesregierung im Moment in Deutschland, aber auch in Frankreich. In Frankreich wird sich das noch viel weiter schleppen. Wenn wir Pech haben, also im Prinzip die beiden Motoren Europas sind im Moment out of order, wenn man so will. Plus ein neuer Präsident in den Vereinigten Staaten, der die Dinge nicht notwendigerweise komplett anders sieht und einordnet als der jetzige Präsident der USA. Wohl aber in Ton und Manieren eventuell etwas anderes an den Tag legen wird. Und ich meine, wir kennen ihn ja schon so ein bisschen. Also das wird wahrscheinlich eher schneller und direkter gehen, als wir das momentan erleben. Aber in der grundsätzlichen politischen Ausrichtung weiß ich gar nicht, ob das so wahnsinnig groß anders ist. Die USA haben an Europa mitnichten noch Interesse. Zumindest mal geo- und sicherheitspolitisch. Da ist das südchinesische Meer der Focal Point, da ist Taiwan der einzige Punkt, der wirklich, wirklich interessant ist. Und so wird es dazu kommen, dass Europa, ob wir das nun wollen oder nicht, recht schnell auf sich alleine gestellt sein wird. Zumindest mal, was die Verteidigungs- und Wehrhaftigkeit dieses Länderverbundes angeht. Und dann können wir uns überlegen, ob wir uns noch mehr skalieren in die Abhängigkeit technologisch der USA und deren Plattformen kaufen. Und das ist nichts anderes als eine Mehrzahlungsbereitschaft für technologische Abhängigkeit, während wir eigentlich in unsere eigene Souveränität investieren sollten. Sprich, und das hat ja Draghi auch gesagt in dem großen Report, wir müssen eine robuste, wehrhafte und resiliente Verteidigungsindustrie in Europa schaffen. Das klingt immer ganz schön, wenn man es auf den PowerPoints in Brüssel sieht. Das ist aber in einer Zeit, wo wir tatsächlich eher erleben, dass Europa ein Stück weit wieder in nationale Partikularinteressen zerfällt und insbesondere in der Verteidigungs- und Rüstungspolitik. Einfach wird das nicht. Ich hoffe inständig, dass Europa irgendwann versteht, dass es nur als Europa überleben wird. Und das meine ich gar nicht nur sicherheitspolitisch, das meine ich auch industriell und in anderen Aspekten. Aber da braucht es, glaube ich, noch ein paar Schmerzen, bevor der gewünschte Lerneffekt einsetzt.
Dann sind wir mal gespannt, was da die nächsten Wochen und Monate auf uns zukommt. Aber ich danke dir erstmal sehr, dass du hier warst und dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, vielen Dank.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.